Das ist Sehnenstark, der Podcast, der eintaucht in die Welt von Patella- und Achillessehnenschmerzen. Praxiserprobte Reha-Konzepte und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten dich hier. Also Ohren auf und reingehört.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sehnenstark. Lasse ist wieder am Start. Deswegen erstmal Moin Lasse, bevor Moin. Wir ins Thema einsteigen. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, was viele von euch auf jeden Fall beschäftigt und ich immer wieder Fragen dazu bekomme und völliges Unverständnis herrscht ganz häufig. Woher kommen überhaupt meine Sehnenschmerzen? Warum ist die Patellasehne auf einmal schmerzhaft? Warum ist die Achillessehne auf einmal schmerzhaft? Manche können sich es erklären, manche können sich es nicht erklären. Manche verstehen es, wenn ich es erkläre, aber häufig ist es irgendwie ziemlich unklar. Und darüber wollen wir heute im Detail mal sprechen und dir Gründe präsentieren und zeigen und erklären können, wie es überhaupt zu so Sehnenschmerzen kommt und was die Gründe dafür sein können, beziehungsweise wie sich sowas entwickelt. Und der Aufhänger dafür ist ein Reel, unter dem ich mehrfach verlinkt wurde, von einem bekannten Physio, einem bekannten deutschen Physio, der da so ein paar Sachen in Frage gestellt hat, der es häufiger gerne mal tut, gerade in Bezug auch auf Sehnen, und der das Folgende gesagt hat, und darüber, das wollen wir als Aufhänger nehmen, um in das Thema einzusteigen. Also muss dazu sagen, einer unserer Follower hat relativ cool erklärt, was es damit auf sich hat, weil es geht um das Thema Belastungsmanagement, wo die Schmerzen herkommen. Und einer von unseren Followern hat das relativ cool erklärt und dann war sein Kommentar und damit wollen wir einsteigen. Frage mich nur immer, warum das ein Problem des Belastungsmanagements sein soll. Angenommen, du hast einen Läufer, der seit mehreren Jahren zweimal die Woche plus minus die gleiche Strecke läuft. Wieso ist auf einmal da das Belastungsmanagement ein Problem? Weißt du, wie ich meine? Und wäre dann nicht Entlastung theoretisch die beste Intervention, wenn es eine Überlastung wäre? Das erstmal so als Text, den wir da quasi hinstellen wollen. Das sind natürlich zwei Parts jetzt und wir starten erstmal mit dem ersten. Wir haben das ja schon hoch und runter diskutiert, wir beide, Lasse. Was sind denn deine initialen Gedanken, nachdem du aufgehört hast, die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen?
Weil ich auf meinem Gebetshügel war und meditiert habe und du mir schon wieder einen Screenshot schicktest.
Ja, du warst, wenn ich mich richtig erinnere, in der Nähe der chinesischen Mauer auf einem einsamen Berg und hast den Buddhismus gefrönt und hast deine fünfjährige Meditationsreise gemacht. Und dann habe ich mal wieder ein Screenshot, ein Reel geschickt.
Ja, ist jedes Mal das gleiche. Immer wenn ich damit anfange, dann fängst du an, mir irgendwelche
Immer wieder, Screenshots wenn du mit der fünfjährigen Reise anfängst.
Ja, jedes Mal. Wirklich. Literally.
Das ist dann aber auch nicht so erfolgreich, ne? Wenn du
ich komme da ja auch einfach nicht zu. Ja. Wie gesagt, ich bin ja noch nicht in meiner inneren Mitte und dann kommst du und ich bin dann wieder gefangen im Social Media Dungeon.
Ja, sorry, dass ich dich da aus
meine initialen Gedanken waren glaube ich tatsächlich, dass ich nicht dass du es lassen sollst oder dass ich es mir nicht durchlesen möchte. Aber ich habe mit Schlimmeren gerechnet, wenn ich ehrlich sein soll. Also es gab ja schon wesentlich schlimmere Kommentare, die keine Relevanz für eine gesamte Podcast-Folge gehabt hätten, aber die dann eher so in diese beleidigende Richtung gegangen sind, über die ich mich dann natürlich noch ein bisschen mehr aufrege. Hier hat man ja Angriffspunkte. Das waren meine ersten Gedanken dazu, weil, also Angriffspunkte im Sinne von, es löst erstmal eine Diskussion aus, weil es halt ja auch ganz neutral erstmal geschrieben ist und erstmal ist der Gedanke dahinter ja auch kein verkehrter Gedanke, wenn man es sozusagen rein mechanisch und laienhaft interpretieren würde. So könnte man es, glaube ich, umschreiben, wenn ich sehr viel Wohlwollen dabei walten lassen würde, was ich naturgemäß eher selten tue. Könnte man das aber zumindest so interpretieren, dass man sagen könnte, okay, ne, im ersten Teil hat er ja ein Szenario quasi aufgemacht, in dem man dann sagt, ja hier, wenn jemand wirklich immer die gleiche Strecke, das geht natürlich auch nicht, weil die Witterungsverhältnisse ändern sich ja logischerweise. Das heißt also, selbst wenn wir dann davon ausgehen würden, dass er in einer sehr stabilen Klimazone lebt und immer die gleichen Bedingungen hätte, selbst dann würde sich etwas ändern. Und das ist natürlich der oder die laufende Person, die würde sich im Laufe ihres Lebens logischerweise ändern. Und das heißt nicht zwingend nur, ist ein großer Teil davon, aber nicht nur, dass jemand älter wird, sondern auch, dass natürlich auch individuelle Voraussetzungen sich ändern. Das heißt, man läuft mit Sicherheit nicht immer mit den gleichen 100%. Und das ist ja auch etwas, was vielerorts nicht genau verstanden wird. Man kann nicht tatsächlich Laborbedingungen herstellen. Das heißt also, der Schlaf wird unterschiedlich sein, das Stresslevel ist unterschiedlich. Somit wird sich selbstverständlich auch diese 100%, die ich meine, als Leistungsobergrenze pro Tag auch ändern können. Und gleichsam sozusagen immer seine eigene Belastung daran anzupassen, ist schon ultra schwierig. Das heißt, ohne Steuerelement ist es quasi unmöglich. Und selbst auch dann, wenn wir davon ausgehen, dieser Mensch trägt alles Mögliche, was man tragen kann. Einen Ring zur HRV-Messung, eine Uhr, um Pace zu tracken und so weiter und so fort. Also wir schließen schon relativ viele Kofaktoren oder Kofaktorisierungen aus. Selbst dann ist es nicht möglich, weil der Faktor Mensch einfach immer noch dabei ist. Bedeutet, wenn man einen Strich drunter zieht, es ist unmöglich, diese Laborbedingungen herzustellen. Insofern brauchen wir auch nicht darüber zu diskutieren, ob es in der Theorie möglich ist, was es übrigens auch nicht wäre. Aber es ist nicht möglich, immer das Gleiche zu tun, wenn die Rahmenbedingungen sich ständig ändern, weil dann ist es eben nicht mehr das Gleiche.
Genau, das ist ja der wichtige Punkt. Also diese Aussage regiert ja unter der Prämisse, dass sich nichts ändert. Genau. Und das ist ja dieses, das ist ja das, was er da so in den Raum stellt, so nach dem Motto, jemand läuft jede Woche insgesamt 30 Kilometer, 3x10, verteilt auf Montag, Mittwoch, Freitag. Und das 30 Jahre lang, und jetzt bekommt er Achillessehnenschmerzen. Wie kann das sein? Wie kann das eine Sache vom Belastungsmanagement sein? Es hat sich doch nichts verändert. Aber genau wie du sagst, es verändern sich ja eben Dinge. Auch wenn die Belastung an sich, selbst wenn wir sagen könnten, die Belastung an sich wäre, oder die Kilometer an sich sind die gleichen. Aber allein, wenn ihr darüber nachdenkt, du hast schon gesagt, ne, Klimazone, Untergrund, ne, im Winter, wenn der Boden gefroren ist, härter, wenn es viel regnet, vielleicht weicher, dann die Schuhe, ne, die ja logischerweise, wo das Material auch langsam mit der Zeit nachgibt, wo man dann quasi immer weniger Dämpfung mit der Zeit hat, dann sich wieder neue Schuhe kauft und so weiter und so fort. Also da verändern sich so viele Sachen die ganze Zeit, dass wir gar nicht sagen können, okay, das ist gleich. Das ist schon mal der erste Punkt, der einfach nur so mal so zum Nachdenken schon mal anregen soll. Ja,
also das aufgemalte Szenario ist schon so abstrakt gewählt, dass es in der Realität, also in der Wirklichkeit scheitert. Das tun ja die meisten Modelle, das wissen wir ja. Aber hier, das scheitert auf jeden Fall. Allein wenn man ein ganz, ganz profanes Beispiel aufzeichnen möchte, diese Person ist im Urlaub oder krank 2 Wochen. Schon ist es nicht mehr möglich, den gesamten Umfang, der vorher abgeleistet wurde, abzuleisten für meinetwegen auch nur 2 Wochen. Aber dann hat sich ja etwas geändert, und zwar etwas sehr, sehr Eminentes in diesem Beispiel.
Genau. Und das sind jetzt einfach nur Faktoren, die wir jetzt erstmal schon mal reingeben wollten für diejenigen, die jetzt gerade zuhören und sagen, boah, ich habe keine Ahnung, wo meine Sehnenschmerzen herkamen. Ich habe doch gefühlt nichts verändert. Und die Sache ist, nur weil du gerade quasi nicht siehst, dass sich was verändert haben könnte, heißt es nicht, dass sich eben auch wirklich nichts verändert hat. Also zum einen Faktoren, über die wir gleich nochmal sprechen, die sich einfach so verändern mit der Zeit, ist ja das eine. Aber das andere ist eben auch, dass du vielleicht einzelne Sachen gar nicht siehst, die sich verändern, die du gar nicht auf dem Schirm hast, die wir auf dem Schirm haben, dich vielleicht das bei dir vielleicht erfragen können, aber wo dir es gar nicht präsent ist, also quasi ein blinder Fleck, und deswegen schwierig zu erklären, aber deswegen kannst du quasi gar nicht sehen, dass du etwas nicht siehst, weil du nicht weißt, dass es da ist, sozusagen. Lasse guckt völlig verwirrt.
Nee, ich weiß ja, was du sagen wolltest, aber für
Blindspot Bias, ne? Also wenn einem, wenn man nicht weiß, dass etwas existiert, dann kann man auch nicht wissen, dass es nicht existiert.
Ja. So. Ich habe das schon verstanden.
Genau. Von daher, und dann eben ein Faktor, den du jetzt eben angesprochen hast, der erstmal völlig auf der Hand liegt und den wir auch definitiv nicht von der Hand weisen können, ist das Thema Altern. Wir werden älter, und in diesem Zuge verändern sich eben auch die Regenerationskapazitäten. Das heißt, unser ganzer Körper regeneriert nicht mehr so schnell, Zellen regenerieren nicht mehr so schnell, Sehnengewebe regeneriert nicht mehr so schnell, Muskulatur und so weiter, alles braucht einfach ein bisschen länger. Und wenn man eben immer das Gleiche macht, auch über 30 Jahre, und sich alle anderen Faktoren außenrum ändern, nämlich, oder dass alle anderen einige Faktoren außenrum ändern, und zwar eben vor allem jetzt erstmal die Regenerationsfähigkeiten, wenn die herabsinken, dann kann allein das theoretisch schon dafür sorgen, dass irgendwann einfach Schmerzen aufkommen, weil wir das einfach irgendwann nicht mehr abkönnen. So. Und das ist einfach ganz wichtig, erstmal zu verstehen. Das ist jetzt nichts per se irgendwie Schlimmes, aber das debunkt ja eben auch schon quasi diese Aussage oder diese Theorie.
Genau. Sozusagen. Ja, das Szenario ist ja tatsächlich, also dass du immer mit der gleichen Kapazität irgendwie arbeiten könntest. Also keine Ahnung, ne? Ich meine, wir haben uns natürlich dann auch darüber Gedanken gemacht, welche Bilder man da irgendwie aufzeichnen könnte. Ein Bild ist tatsächlich, ne, dieses berühmte Glas, was immer gleich gefüllt wird. So, das Glas ist man logischerweise selber, und das, was gefüllt wird, ist die Belastung, die meinetwegen reinkommt. So, aber das Glas wird über die Laufe der Jahre immer kleiner. Ne? Also wenn es immer mit der gleichen Flüssigkeit gefüllt wird, läuft es halt irgendwann über. So, das könnte man machen. Man könnte auch quasi ein Konto nehmen. Ne? Oder nein, anders gesagt, jemand, und das ist ja vielleicht reell auch so, jemand, der bis zu seinem 65. Lebensjahr gearbeitet hat, immer in irgendeiner Weise ein monatliches Gehalt bekommen hat. Nun wissen wir, dass unsere Rente alles andere als sicher ist. Das heißt, in der Rente bekommt man leider nicht mehr genau das gleiche Geld, was man vielleicht in seinem Job bekommen hat. Aber wenn diese Person immer noch genauso ausgibt, wird es irgendwann dazu führen, dass das Geld nicht mehr da ist. So, und das ist zum Beispiel eben dieses Übertragene, welche Kapazitäten stehen zur Verfügung über den Laufe der Zeit bei gegebener Belastung.
Sind wir fertig mit der Folge, oder?
Ja, dann lassen wir es sein. Ja. Nein, es gab ja noch, oder es gibt ja noch einen anderen Kern dieses Szenarios. Also die Frage, die sich dann ja anschließt, ne? Also, dass selbst wenn dieses Szenario irgendwie stattfindet, also so wie er es jetzt geschrieben hat und man dann Schmerzen bekommt, wäre ja die logische Konsequenz in der, ich sag mal, etwas kindlich gedachten Annahme, dass man dann einfach entlastet.
Ja, und dann macht man nichts mehr.
Das ist halt genau die Frage. Also meint Entlastung ständig, dass man auch komplett Pause mit jeglicher Form der Belastung macht? Da muss man natürlich immer aufpassen, über was man spricht. So, wir sprechen logischerweise in diesem Podcast über Sehnenproblematiken. Im Umkehrschluss wäre, und so interpretieren wir das jetzt erstmal, weil es halt natürlich besser in unser Szenario jetzt reinpasst. Wenn diese Person das nicht so gemeint hat, dann tut es uns leid, aber Entlastung meint sehr häufig eine komplette Pause eben damit, was man da gemacht hat. Und da ist erstmal nichts Falsches dran. Wir sagen ja auch, nehmt erstmal die Belastung komplett raus, die es hauptsächlich auslöst. Nun wissen wir, dass wir bei Sehnenproblematiken sehr häufig darüber sprechen, dass es sehr intensive, vor allen Dingen lauflastige oder sprungintensive Dinge sind, die diese Problematik dann in Gänze auch triggern können, also die Schmerzen vorwiegend triggern können. Das heißt, das nimmt man erstmal raus und kann dann observieren, ob das etwas bringt. Das kann man aber nicht bis ins Unendliche machen, weil wir wissen, dass anpassbares Gewebe sich über die Zeit auch negativ anpassen kann. Das heißt also, dass es hier selbst eine Herabsetzung eben der Funktion in der Sehne an sich gibt, was schon also alleine ein Problem ist. Und genau deswegen meinen wir, wenn wir entlasten, nicht eine gänzliche Entlastung, sondern vor allen Dingen eine Entlastung der Triggermomente mit zusätzlichem Aufbau, also Belastung der Sehne an sich. Und das ist eine wichtige Komponente. Und selbst, ich kann das Szenario noch weiterspinnen, und selbst wenn wir außerhalb unserer eigenen Komfortzone argumentieren würden, wir nehmen es einfach mal, jemand hat sich aus Versehen irgendwie, keine Ahnung, beim Handwerken irgendwie die Hand verletzt und kann halt gerade nicht so richtig trainieren gehen. Trotzdem ist es immer noch eine Möglichkeit, man kann aufs Ergometer gehen, man kann Beintraining machen, man kann die andere Seite trainieren. Es gibt eine unglaubliche Vielzahl an Belastungsmöglichkeiten, um den Körper als globale Struktur weiterhin unter Belastung zu halten. Nur eben diese Struktur nicht zu belasten, die halt gerade schmerzhaft ist. Das ist immer möglich und immer die bessere Wahl.
Und um das nochmal ein bisschen zu relativieren, wir sagen ja nicht, also wir sagen definitiv nicht, um es klarzustellen, dass jeder alle schmerzauslösenden Belastungen von vornherein rauskicken sollte, im Sinne von, wenn du Läufer bist und läufst, sagen wir mal, viermal die Woche und du hast ein gewisses Schmerzlevel und du kommst auch mit den Übungen nicht voran, dann sagen wir nicht, dass du komplett aufhören sollst mit dem Laufen. Das mag, es ist in manchen Fällen notwendig und sinnvoll, wenn es einfach zu hoch ist von der Belastung her. Aber erstmal ist es ja erstmal sinnvoll, Belastung zu reduzieren. Und da kann es zum Beispiel sinnvoll sein, von viermal die Woche laufen auf ein- bis zweimal umzusteigen und zwei Einheiten rauszukicken und dann einfach erstmal zu schauen, wie klappt es denn damit? Weil das ist ja auch eine wichtige Sache, die wir ja auch mitgeben wollen, gerade auch, also gerade für Läufer, aber zum Beispiel auch gerade für Fußballer, mit denen wir auch super viel arbeiten, die ganz häufig erfahrungsgemäß nicht verstanden haben, dass es einen sehr, sehr großen Mittelbereich gibt zwischen ich trainiere dreimal die Woche und habe am Wochenende ein Spiel und ich mache 4 Monate Pause, weil der Doc gesagt hat, ich soll 4 Monate Pause machen. Sondern dass es erstmal sehr, sehr sinnvoll sein kann, zu sagen, okay, ich nehme jetzt erstmal zwei Einheiten die Woche raus, trainiere erstmal nur einmal die Woche mit und habe vielleicht meinen Einsatz im Spiel ab Minute 75 und spiele 15 bis 20 Minuten nochmal und schaue erstmal, wie es damit ist, geht, weil es kann gut sein, dass dadurch die Schmerzen erstmal runterkommen und vielleicht sogar auf null runterkommen und man dann von der Position aus langsam aufbauen kann. Also das heißt, es ist nicht definitiv notwendig, alle Schmerztrigger von vornherein rauszuwerfen, sondern eben die richtige, da auch die richtige Dosis zu finden sozusagen. Ne? Je stärker das Ganze natürlich ausgeprägt ist, je stärker das Schmerzlevel insgesamt ist, je weniger das auch runterkommt, wenn ihr mal eine Zwangspause habt vielleicht, desto eher muss es tatsächlich sein, dass man diese Schmerztreiber komplett rausnimmt und dann ganz langsam wieder aufbaut, so wie du es jetzt auch am Anfang quasi gesagt hast. Aber auch genau diese Graubereiche sind uns ja auch ganz wichtig, weil ja auch ansonsten würden wir ja bei jedem, der zu uns kommt, quasi erstmal sagen, nee, wir werfen alles raus und starten wieder komplett von neu. Und das machen wir ja nicht, sondern das machen wir bei denen es sinnvoll ist. Fairerweise ist das bei den meisten Klienten, die zu uns kommen, schon so, weil sie eben schon in dieser Position sind und dieses Szenario schon immer wieder probiert haben, auch nur vielleicht mal was zu reduzieren, das dann eben nicht geklappt hat, weil es zu wenig war oder das Belastungsmanagement insgesamt nicht gepasst hat. Aber diese graue Stufe quasi zwischendrin ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das auch versteht, dass man das genauso machen kann. Aber wie gesagt, wenn es auf einem gewissen Level ist, dann hilft das halt eben auch nicht mehr. Da muss man, so wie du sagst, die Schmerztreiber komplett eliminieren und dann langsam wieder aufbauen.
Genau. Also auch zur Plausibilisierung, wir haben ja häufig die zwei Enden dieses Spektrums, also entweder Menschen, die im Alltag extreme Schmerzen haben, wo es eigentlich gar nicht möglich ist, die Sportart auszuführen, die sie eigentlich machen möchten, oder eben Leute, die tatsächlich schon sehr lange Pause gemacht haben mit dem, was sie gemacht haben und es viel zu riskant wäre, jetzt schon wieder diese Sportart, die sie machen möchten, zu reintegrieren. Aber das Ganze klärt natürlich noch nicht die Kernfrage, unter der wir jetzt hier angetreten sind. Das heißt, wie kommt es denn trotzdem dazu? Ich meine, wir haben jetzt erklärt, warum die Aussage oder warum das Szenario, was da aufgemacht wurde, nicht unbedingt stimmt. Und das Real an sich, in der Hauptfragensteller quasi eigentlich ja das Gleiche sozusagen in Frage gestellt hat. Ja, das haben wir jetzt ja noch nicht gänzlich irgendwie erklärt, warum das trotzdem so ist, dass man gefühlt immer das Gleiche macht und trotz dessen irgendwie darunter leidet. Ja. Weil man könnte ja also auch sagen, okay, der Körper hat genug Kompensationsmechanismen, das irgendwie aufzufangen, gerade wenn man schon gut trainiert ist.
Ja, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Aber es ist auch witzig, ne? Wir haben jetzt quasi gesagt, es gibt den Case, dass man überhaupt nicht checkt, sozusagen, wo die Sehnenschmerzen herkommen und da überhaupt keine Ursache in Anführungszeichen ausmachen kann und den anderen Case, wo es sehr, sehr klar ist sozusagen oder wo den Leuten meistens relativ klar ist, wo es herkommt, jetzt uns komplett auf diesen ersten viel, viel schwierigeren Fall quasi gestürzt haben, der quasi auch nicht wirklich belegt ist, sondern den wir uns quasi ja auch so zusammen gebastelt haben aus dem, wie das Verständnis von Physiologie funktioniert und so weiter. Aber den anderen Teil haben wir einfach noch gar nicht besprochen. Deswegen, den können wir jetzt vielleicht einfach erstmal nutzen, um überhaupt zu klären sozusagen, wie es dazu kommt, dass man überhaupt Sehnenschmerzen bekommt. Zumindest an der Patella oder an der Achillessehne, über die wir sprechen. Das übergeordnete Prinzip ist erstmal, dass zu einem gewissen Zeitpunkt oder meistens eben eher über einen Zeitraum die Belastung das übersteigt, was die aktuelle Belastbarkeit ist. Das heißt, wir können wenn wir das als Beispiel wieder nehmen, diese 3x10 Kilometer, die wir pro Woche laufen, die können wir ab. Und dann fangen wir aber eben nicht an, 3x10,5 Kilometer, 3x11 Kilometer und so weiter das Ganze zu erhöhen, sondern wir sagen, ey, ich habe übelst Bock, einen Halbmarathon zu laufen, let's go. Ich nehme jetzt hier mal meinen Trainingsplan und der sieht auf einmal vor, ich laufe 4x die Woche, davon sind noch Intervalle dabei und vielleicht eben auch noch Bergsprints oder beziehungsweise Bergläufe, weil ich brauche ja mehr Kraft und ich brauche ja auch eben mehr Power und deswegen baue ich das mit ein. Und auf einmal habe ich nicht 3x10, sondern 4 Trainingseinheiten und insgesamt vielleicht 40, 45 Kilometer Wochenumfang und starte von da ab. Da ist es eigentlich relativ eindeutig, warum es dann eben relativ schnell zu Schmerzen kommen kann, weil die aktuelle Belastung die Belastbarkeit übersteigt. Und gerade bei Sehnen ist es eben so, dass ein abrupter Belastungsanstieg definitiv ein sehr, sehr großer Risikofaktor dafür ist, dass sich Sehnenschmerzen entwickeln. Aber auch da ist ganz wichtig, dass man eben auch weiß, dass es nicht zu Schmerzen kommen muss zwangsläufig, sondern dass es sein kann. Da ist immer noch eine genetische Komponente mit dabei. Was aber sehr wahrscheinlich ist, ist, dass sich irgendwie eine Veränderung im Sehnengewebe dann niederschlägt und dass eben das Ganze stattfindet. Das heißt, der Körper schafft es nicht mehr, die Sehne permanent zu regenerieren und dann fangen da Prozesse an, dass das Kollagen an der Sehne an einzelnen Stellen, die quasi stärker beansprucht sind, dass das nicht mehr richtig eingebaut wird, so wie es eingebaut werden sollte und sich dann ganz langsam die Sehnenstruktur so ein bisschen verändert an der einen Stelle. Das ist das, was man auf dem MRT...
Also deutscher Straßenbau eigentlich, würde ich sagen. Ne? Quasi. Dann einfach nur schnell, schnell, fusch, fusch und dann müssen wir in 2 Jahren doch wieder aufreißen.
Genau.
Oh, perfekt.
Das heißt, im MRT würde man das dann eben als so einen grauen Schleier sehen an der einen Stelle. Bei der Patellasehne ist es eben dann typischerweise an der Unterkante der Kniescheibe und da eben eher ein bisschen tiefer liegen quasi der Anteil. Und bei der Achillessehne, je nach Stelle, kann es eben an der Mitte der Sehne oder am Ansatz der Sehne sein. Aber auch da kann das nochmal deutlich stärker variieren, weil da die Anatomie, glaube ich, auch nochmal ein bisschen individueller, stärkere Variation aufweist. So, das heißt, das Sehnengewebe verändert sich dann über die Zeit und das ist eben auch einer der oder vielleicht sogar der größte Risikofaktor dafür, dass überhaupt Sehnenschmerzen irgendwann auftreten können. Je nach Studie zwischen 4 und 5, beziehungsweise ich habe jetzt auch schon 7-fach erhöhtes Risiko gelesen, dass Sehnenschmerzen auftreten. Und das passiert eben auch nicht über Nacht, sondern das passiert über einen längeren Zeitraum.
Ganz wichtig, ja.
Na, das heißt, auch wenn die Schmerzen, also bei vielen von euch ist es eher so, dass die Schmerzen sich so schleichend aufgebaut haben, dass man mal irgendwann mal so ein bisschen Morgensteifigkeit hat und dann geht es aber wieder weg und dann, also über den Tag hinweg sowieso, aber vielleicht auch am nächsten Tag und dann irgendwann wird es ein bisschen mehr und dann irgendwann sticht es mal rein und dann wird es immer schlimmer so mit der Zeit. Bei manchen von euch ist es aber auch so, dass sie mir dann sagen, hey, ich habe einen Lauf gemacht und da bin ich einmal über eine Pütze gesprungen, bin gelandet und ab da waren die Achillessehnenschmerzen da. Oder typischerweise beim Fußball auch sowas wie, ich habe einen Richtungswechsel gemacht, beziehungsweise habe einmal abgestoppt, habe das Standbein gesetzt zum Schießen und da hat es dann reingefahren und ab da waren dann die Schmerzen da.
Aber auf fairer Weise, sorry, dass ich dich unterbreche, muss man ja auch hier immer wieder den Faktor Mensch irgendwie mit einberechnen. Menschen sind sehr, sehr schlecht darin, retrospektiv eine tatsächlich valide Aussage darüber zu treffen, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich hatte das Ganze ganz, ganz früh und damit hatte ich mit Sehnenproblematik noch gar nichts zu tun. Da hat sich mein Vater beim Abstieg von seinem Schlepper, die Achillessehne gerissen. Eine Bewegung, die er in seinem Leben wahrscheinlich schon zu 100.000-fach gemacht hat, da könnte man sich ja auch überlegen, wie geht das denn? Gut, der Mann hat eine Knie-OP hinter sich, hat jahrelang Fußball gespielt und die Ärztin hat ihn das Gleiche gefragt und da hat er gesagt, er hatte irgendwann beim Ich glaube, es war ein Volksfest. Beim Tanzen hat er ein bisschen was in der Achillessehne gespürt. So, und das war so ein bisschen seine Erklärung daher, dass das dann über die Zeit offensichtlich immer schlechter geworden ist. Was ich damit eigentlich sagen möchte, es ist natürlich super schwer, gerade wenn man auch einen hochdynamischen Sport spielt, der vielleicht auch damit einhergeht, dass man am nächsten Tag, also wenn eine sportliche Belastung drin war, dann auch schon ermüdet ist und sich, also als Fußballer, ihr alle wisst, könnt relaten, die ihr das seid, meine Sprunggelenke fühlen sich seit 20 Jahren steif an, wenn ich morgens aus dem Bett gehe, wenn ich 90 Minuten Fußball gespielt habe. Gerade wenn es irgendwie ein Platz war, der furchtbar war. Ne? Also da kann ich nicht differenzieren, ob das jetzt mein Sprunggelenk ist oder ob das jetzt meine Achillessehne ist. Oder anders gesagt, ne, auch gibt ja auch Leute, die eher knievulnerabel sind, die sagen, okay, das ganze Knie fühlt sich einfach scheiße an am nächsten Tag. Ne? Da ist es, glaube ich, sehr schwer, dann zurückzurechnen.
Auf jeden Fall. Also da sind wir einfach sehr, sehr schlecht drin. Da habe ich aber tatsächlich auch in den Unterhaltungen mit den Leuten, gerade in unserer Schmerzanalyse, dann immer wieder den Fall, dass jemand sagt, boah ja, aber wenn ich überlege, ich glaube tatsächlich, dass ich das früher schon mal hatte zu einem gewissen Zeitpunkt. Also das passiert tatsächlich auch immer wieder, aber eben manchmal auch nicht. Und da können wir das natürlich nicht ganz genau festmachen. Wichtig ist einfach nur, dass wir wissen, dass sich sowas über Wochen, über Monate, vielleicht sogar über Jahre eben die Sehnenstruktur schon verändert haben kann. Und das aber nicht gleichbedeutend damit ist, dass eben Schmerzen auftauchen. Also sagen wir mal von, wenn ich die Studie noch richtig in Erinnerung habe, einer von fünf, bei denen eben Symptome, beziehungsweise bei denen das Sehnengewebe verändert ist, entwickelt Schmerzen. Ne? Also nicht jeder, sondern ja, warum das dann genau auftritt zu einem gewissen Zeitpunkt, kann niemand beantworten zum jetzigen, also soweit ich weiß, auch weder in der Forschung noch wir. Da könnte es, ne, verschiedene Gründe geben, nochmal weiter herabgesetzte Regenerationsfähigkeit, vielleicht durch Krankheit, durch mehr Stress, durch wenig Schlaf und so weiter, Stressanstiege, Abfall, was auch immer in die Richtung. Dann vielleicht auch Mikroverletzungen an der Sehne, also im Sinne von, dass vielleicht wirklich einzelne Fasern durch zu viel Belastung dann vielleicht tatsächlich mal reißen, in Anführungszeichen, oder verletzt werden und dadurch Entzündungsprozesse freigesetzt werden, die dann eben eine Schmerzkaskade irgendwie auslösen. Das weiß man nicht so. Und das kann eben auch dazu führen, dass man dann sagt, boah, ey, keine Ahnung, es kam jetzt aus dem Nichts raus. So, ne? Weil manchmal haben wir auch definitiv keine Erklärung. Das müssen wir auch genauso sagen. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir bei manchen Leuten es super offensichtlich ist, bei anderen Leuten erstmal nicht offensichtlich ist und wir dann aber Sachen finden, weshalb die Schmerzen aufgekommen sein könnten dann. Aber bei manchen haben wir auch einfach keine gescheite Erklärung dafür. Und das ist erstmal so. Wichtig ist einfach nur zu wissen, wenn sich die Sehnenstruktur einfach mal verändert hat, dann ist das Risiko einfach, dass man da Schmerzen entwickelt, relativ hoch. Das heißt jetzt natürlich nicht im Umkehrschluss, dass man sich regelmäßig irgendwie ins MRT legen sollte und überall irgendwie den ganzen Körper durchscannen sollte. Eben weil die Chance eben, oder das zwar das Risiko erhöht, aber das definitiv nicht bedeutet, dass man definitiv Schmerzen bekommt. Das kann nämlich niemand vorhersagen. Kleiner Exkurs an der Stelle. Ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem, mit dem ich gesprochen habe, wo also ein Triathlet, wo der Doc, der Orthopäde, bei dem er war, ihm damals gesagt hatte, dass seine Sehne kurz davor war, zu reißen. Und das ist auch eine Aussage, die höre ich sehr, 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 sehr häufig. Und wenn wir davon sprechen, dass man, also was man vorhersagen kann, was nicht, das kann man nicht vorhersagen. Es ist absolut unmöglich. Natürlich, wenn das Sehnengewebe verändert ist, dann ist es, also kann das Risiko dadurch erhöht werden. Und natürlich, wenn 99% der Fasern gerissen sind und noch das Ding an 1% der Fasern irgendwie dran baumelt, dann würdest du es aber sehr, sehr deutlich merken, weil du dann wahrscheinlich einfach vor Schmerzen keinen Millimeter mehr gehen kannst. Aber dann könnte man es vielleicht vorhersagen. Aber ansonsten ist es einfach völlig unmöglich. Also wenn euch ein Arzt sowas sagt, zum einen würde ich auf jeden Fall erstmal eine Zweitmeinung einholen und zum anderen würde ich das sehr, sehr stark in Frage stellen, ob das tatsächlich eine valide Aussage ist. Weil, also ich habe mit den besten Leuten der Welt über diese Themen gesprochen und die sagen dir alle, du kannst das nicht vorhersagen. Also weder ein Riss noch irgendwas Genaueres in der Hinsicht, ob das jetzt schneller geht, ob das heilt, ob es nicht heilt, wie sehr es heilt. Diese ganzen Sachen stehen in den Sternen und bis jetzt kann das noch niemand fix sagen. Was wir sagen können ist, wenn sich das Sehnengewebe verändert hat, ist das Risiko erhöht und das ist erstmal einfach so. der Stand. Das heißt, irgendwann kommen die Schmerzen auf und wir können davon ausgehen, dass es schon über einen Zeitraum hinweg verändert war, ne, oder überlastet wurde sozusagen. Und da sind wir jetzt wieder...
Ja, jetzt haben wir... Also, nee, ich wollte es ja, nur nochmal zusammenfassen.
Sag du doch mal was.
Ja, ich sag auch mal was. Also jetzt haben wir ja beide Szenarien einmal skizziert. Ne? Du hast jetzt eben das voll gemacht. Das heißt also, wenn wir das Szenario aufmalen, dass halt ein rapider Belastungsanstieg zu den gegebenen Voraussetzungen, die man einfach kapazitär momentan hat, stattfindet, dann steigt das Risiko, dass sich eine Sehne dann dementsprechend auch verändert, also pathologisch verändert, und dann steigt nochmal das Risiko, also hier haben wir eine zweifache Risikofaktorisierung, wenn man so möchte, durch die Hintertür, dass man dann auch Schmerzen bekommt. So, dann haben wir den anderen Fall, dass sich gefühlt nichts ändert und trotzdem man Schmerzen entwickelt. Jetzt hat es aber eigentlich ja gerade schon aufgemalt. Also diese Szenarien sind gar nicht so unterschiedlich, sondern sind eigentlich die gleichen. Ne? Also du meintest ja von vornherein, wir haben uns das so ein bisschen aus der klinischen Überzeugung, die wir haben, und der physiologischen Ausbildung, die wir auf der anderen Seite haben, hergeleitet. Aber im Grunde genommen sind die Szenarien nicht so weit weg voneinander. Nur weil ich nicht weiß, dass sich etwas verändert hat, das haben wir ja ganz am Anfang schon gesagt, kann sich trotzdem was verändert haben. So, das ist halt genau dieser Fall. Das heißt also, nur weil jemand wirklich 3x10 Kilometer jede Woche läuft, bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass sich nicht große Dinge, also rein physiologisch, verändert haben, die dann auf das gleiche Konto quasi einzahlen, dass man dennoch Schmerzen bekommt. Es ist vielleicht in der Risikofaktorisierung ein bisschen weniger wahrscheinlich. Aber hier möchte ich noch eine zusätzliche Theorie, von der Nils nicht ganz so überzeugt ist, aber ich schon irgendwie, mit reinbringen. Beziehungsweise es ist keine Theorie, sondern eigentlich nur ein Wort, also Perkoalationsschwelle. Das heißt also, wie schnell oder beziehungsweise ab welchem Zeitpunkt, können wir jetzt auch Tipping Point oder Kipppunkt dazu sagen, also ab wann ist es so viel, dass die Dinge, die vorher gut funktioniert haben, plötzlich nicht mehr funktionieren. So. Und in dieser, in Anführungsstrichen, Theorie ist Schmerz ja nicht nur etwas, was physiologisch, also nur auf einem physiologischen Standpunkt stattfindet, sondern auch etwas, was neurologisch stattfindet. Das bedeutet, dass wir natürlich als rein physiologische Struktur immer die Möglichkeit der Gegenkompensation haben. Das heißt, es hat sich vielleicht etwas in meiner Belastung oder vielmehr in der Kapazität verändert und das kann mein Körper relativ lange gut gegenkompensieren. Das heißt, ich merke davon eigentlich nichts, weil wir können davon ausgehen, dass es sozusagen lokal gedeckelt ist. Das würde jetzt bedeuten, ich mache ein anderes Szenario auf, dass das leider Gottes sehr aktuell ist aufgrund der Dürrezeit. Das heißt also, ein kleiner Waldbrand entsteht, da muss nur die Ortsfeuerwehr raus und löscht diesen Brand und kriegen quasi in den Medien davon gar nichts mit, weil es halt so klein ist, dass du das richtig schnell eindämmen konntest. Das passiert aber immer wieder und immer wieder und immer wieder, quasi in der Fläche etwas ausgedehnter. Und dann kriegen wir das natürlich immer mehr mit. Und so kann man sich das durch diese Perkulationsschwelle auch vorstellen, dass halt irgendwann diese grundeigene lokale Eindämmung nicht mehr funktioniert und es dann zu einem globalen Problem wird. Also heißt, dass selbst Dinge, die vorher gut funktioniert haben und bei denen es keine Schmerzen gegeben hat, plötzlich eben nicht mehr gegenkompensiert werden können und es dann zu Schmerzen kommt, obwohl man gefühlt nichts verändert hat. Das ist die Erklärung dahinter, warum denn plötzlich eine Bewegung, die man gemacht hat, wehtut, die man vorher zu 110.000-fach gemacht hat und die nicht wehgetan hat.
Ja, und ich meine, auf physiologischer Ebene kann man das ja auch noch mit erklären, indem man sagt, naja, wenn wir die ganze Zeit das Ganze überlastet haben und das soweit halb im Gleichgewicht war sozusagen, aber sich ganz langsam eben auch immer mehr Gewebe an der Sehne verändert hat irgendwann, also über diesen Zeitraum, dass irgendwann quasi der Punkt ist, wo das gesunde Sehnengewebe einfach überlastet wird, also so viel überlastet wird und einfach den Kräften, die da drauf kommen, nicht mehr standhalten kann, weil einfach quasi ab Schwelle X verändertem Gewebe das nicht mehr kompensiert werden kann und dann eben halt die Schmerzen auftreten. So als mögliche Theorie. Von daher Ja, kann man das, glaube ich, ganz, ganz, kann man das schon auch so verwenden. Und ich meine auch, was so die Regenerationsparameter angeht, keine Ahnung, man kann super lange oder beziehungsweise man kann über einen gewissen Zeitraum zum Beispiel auch ein Schlafdefizit gut wegstecken, wo man nicht das Gefühl hat, irgendwie total platt zu sein. Also wenn ich einfach nur reales oder realistisches Szenario aus meiner Lebenswelt, als vor einem Jahr unser Sohn auf die Welt gekommen ist, das Schlafen war nicht so einfach, um es mal vorsichtig auszudrücken, und er hat jetzt auch nicht so viel Bock gehabt, irgendwie durchzuschlafen, wie das vielleicht andere Babys auch irgendwie tun oder auch nahezu durchzuschlafen, sondern unsere Nacht war extrem hart gestückelt, so in im besten Fall 2-Stunden-Blöcke, aber auch mal 1,5 oder 1-Stunden-Blöcke. Und
hier hören Sie jetzt gerade einen jammernden Vater.
Und wenn man dann, genau, und am Anfang ging das auch noch vollkommen klar, und ich habe das, also ne, das war für mich auch vollkommen okay. Und über die Wochen hat sich das aber einfach so weit akkumuliert, dass ich irgendwann einfach so platt war, dass ich einfach nachts regelmäßig, also wenn meine Frau gestillt hat und ich dann ne, noch dabei war und aufgepasst und so weiter und sie unterstützt habe, dass ich dann einfach regelmäßig im Sitzen eingeschlafen bin und ich nichts dagegen tun konnte. Und ich normalerweise jemand bin, der sich sehr aktiv dafür entscheiden muss und auch das macht, zu schlafen, also so random einfach auf der Couch einzuschlafen, passiert bei mir nicht, sondern wenn, dann entscheide ich mich aktiv dazu, ich penne jetzt ein, und dann bin ich mir auch der Konsequenzen sozusagen bewusst, wenn ich dadurch irgendwas verpennen würde, so nach dem Motto. Aber Leute, die einfach so mitten auf der Couch einschlafen zwischendrin und nichts dagegen machen können, in Anführungszeichen, so wie Lasse scheinbar, das passiert bei mir nicht. Und das war eben auch so ein Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, da waren dann einfach die Reserven, die ich quasi habe, wo ich lange kompensieren konnte, einfach irgendwann aufgebraucht und erschöpft, und dann ging es nicht mehr. Und sowas einfach als Szenario kann man da genauso nehmen. Ne?
Auf jeden Fall. Also gibt es ja immer wieder, dass auch Leute berichten hier, ich hatte eine super hart stressige Phase im Job und dann bin ich plötzlich im Urlaub krank geworden. Der Körper kann das gut über einen gewissen Zeitraum, und das ist ganz wichtig, dass du das von vornherein gesagt hast, es gibt immer einen Zeitraum, in dem das stattfindet. Das kann man, oder das kann der menschliche Körper gut kompensieren, weil wir eine unfassbare Kompensationsmaschine haben. Also ich glaube, es gibt auf der Welt wenig Lebewesen, die so gut darin sind, sich anzupassen an Gegebenheiten. Kurzfristig. Das kriegen wir hin. Aber es gibt immer einen Punkt, an dem das eben nicht mehr funktioniert, an dem es einfach nicht mehr weitergeht.
Genau, und in dem Zuge ist es auch, also das ist ganz wichtig, dass man das versteht, dass es einfach für eine gewisse Zeit funktionieren kann. Und wenn dann der Punkt kommt, dann ist ganz wichtig, dass man schon auch auf die Zeit davor schielt und sich das anschaut. Das haben wir jetzt mehrfach gesagt, ne, dass es relevant sein kann oder auf jeden Fall relevant ist, weil wir Menschen natürlich, gerade wenn wir diese Fälle haben von, boah, ich habe einen Schritt gemacht und dann ist es hat es reingezogen, oder ich habe den einen Lauf gemacht, ab da waren die Schmerzen dann da. Wir Menschen sind extrem darauf gepolt, dann die Ursache in diesem Lauf zu suchen, in dieser Trainingseinheit zu suchen.
Kausal halt,
in diesem Moment zu suchen. Genau, einfach einen Zusammenhang zu finden. Genauso wie meine Schwiegermutter auch sagt, dass sie den Bandscheibenvorfall in ihrer Halswirbelsäule davon bekommen hat, dass sie draußen in der Kälte im Winter irgendwie Schnee geschippt hat und da dann irgendwie sich noch einen Zug geholt hat.
Eine falsche Bewegung.
Und dann hat sie sich ihren Bandscheibenvorfall geholt. Dass es vielleicht auch mit ihrem Lebensstil zusammenhängen könnte, der, um es mal vorsichtig auszudrücken, nicht so optimal ist. Das sieht sie nicht, da brauchen wir natürlich auch mit ihr nicht drüber diskutieren. Aber Menschen sehen da einfach sehr, sehr den direkten Zusammenhang. Bei Läufern ist es häufig neuer Schuh zu lang getragen,
plötzlich zu wenig Krafttraining
gedehnt, genau, zu wenig gedehnt. Solche Faktoren bei Kickern. Ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwie eine schlaue Begründung dafür bekommen habe. Schuhwahl, Platz oder sowas kann
Platz
vielleicht auch sein. Aber
auf Platz. Wahrscheinlich
nein,
auch.
Ich meine es keine plausiblen Gründe, sondern so.
Ja, aber auch, so. Das wird trotz dessen dann. Na, ja, das war halt. Ne,
wahrscheinlich schon. Aber
es wird genau, ja viel in die Umgebung reingetragen. Also es wird ja wenig danach gesucht, okay. Hat es etwas damit zu tun, was quasi tatsächlich passiert ist? Also was wirkliche Stressoren angeht, wie Arbeit, wie Privatleben, wie eben auch körperliche Belastung. Diese drei Faktoren, die natürlich am größten wiegen.
So, die werden seltenst dazu genutzt, um zu überprüfen, ob im Vorhinein irgendetwas geschehen ist, was darauf hindeutete, dass es so weit kommen kann. Das Problem des wenig bis kein Forecast machen können, das wäre ja schon aufgezeichnet. Das heißt, es ist halt eigentlich nicht möglich. Wir können nur retrospektiv sehen. Und das ist das, was du ja hauptsächlich dann in den Gesprächen auch siehst. Wenn du wirklich danach fragst, kriegst du in der Regel auch die Antwort, die du annimmst, dass du sie bekommst, dass vorhin im Vorhinein irgendwas ist oder gewesen sein muss. So.
Ja, genau. Und auch noch was so Dinge, über die man da vielleicht nochmal drüber nachdenken kann und sollte im Vorhinein. Es muss ja gar nicht sein, dass es quasi in der direkten Vergangenheit vor dem Schmerzaufkommen passiert ist. Das heißt, es kann eben auch sein, dass man, wir nehmen wieder unser Szenario, 3x10 Kilometer laufen über eine ganze Zeit. Dann hat man aber vielleicht vor einem Jahr mal eine 2-monatige Pause gehabt oder 3-monatige Pause, weil man pfeifisches Drüsenfieber hatte. Oder man ist umgeknickt und hat ein Supinationstrauma, hat sich vielleicht ein Band gerissen oder mehrere und ist danach erst wieder ins Laufen eingestiegen. Das heißt, da ist dann eine Pause gewesen. Die Regenerations- oder die Kapazitäten insgesamt im Körper sind herabgesetzt gewesen oder sind dadurch herabgesetzt, ne? Das heißt einfach die, also so wie ihr natürlich auch Ausdauer verliert, wie ihr Kraft verliert, wenn ihr eine Zeit lang Trainingspause hattet, egal ob erzwungen oder freiwillig, so ist es bei Sehnen eben auch, dass sie Kapazität verlieren, sich an Belastung anzupassen bzw. Belastung standzuhalten. Und wenn das eben passiert, dann ist erstmal der Zustand wieder ein bisschen schlechter, wenn man dann mit dem gleichen Pensum wieder einsteigt oder vielleicht ein bisschen weniger, aber dann relativ schnell natürlich steigert. Gerade bei Ausdauersportlern ist es ja immer auch so ein Thema, weil man von der Lunge her meistens mehr, also schneller mehr kann, als jetzt der Körper quasi, was die Gelenke, Sehnen, Bänder und so weiter alles können. Dann kann es sein, dass die Ausgangslage da schon mal eine schlechtere ist. Und wenn wir quasi vorher davon ausgehen, dass permanent eine minimale Überlastung stattgefunden hat, also wenn wir sagen, wir können 100 Belastungspunkte wegregenerieren pro Woche und wir haben jetzt aber pro Woche 100,5 irgendwie gehabt über die ganze Zeit, über einen ganz langen Zeitraum und dann eben, sagen wir mal, bei 110 die Schwelle gekommen ist, von der du auch vorhin gesprochen hast, dieser Kipping Point, ab dem dann die Schmerzen auftreten, dann kann natürlich so eine Episode, wo man eine Pause mal hatte oder eben, wie gesagt, eine Verletzung, auch ja ganz typisch, gerade bei Spielsportlern, die kann das Ganze natürlich nochmal herabsetzen und dann hat man eine schlechtere Ausgangslage, macht mit dem Gleichen dann weiter. Das funktioniert für eine gewisse Zeit, aber wir haben einfach einen schlechten Ausgangspunkt und dann kommt es dann halt doch irgendwann zu den Schmerzen. So. Und dann muss man das Ganze vielleicht auch eben ein bisschen weiter in der Vergangenheit quasi suchen. Und da gibt es ja dann auch noch hormonelle Sachen, die ja mit reinspielen können, zum Beispiel, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Das heißt, sowas wie die Wechseljahre, die also wo wir ja im Moment auch immer wieder Klientinnen haben, die damit zu kämpfen haben, wo der Körper sich verändert, wo Regenerationsfähigkeiten vielleicht nicht so funktionieren, wo vielleicht auch der Schlaf nicht gut ist. Ne? Also Schlafstörungen ist auch so ein klassisches Thema, was für uns ja ganz wichtig ist, eben auch um zu regenerieren oder das wichtigste Tool sogar, um zu regenerieren.
Viel mehr hast du nicht, außer Essen und Schlafen.
Genau. Und dementsprechend, dass dann eine Rolle spielen kann, was viele Leute dann gar nicht so auf dem Schirm haben. Ne? Und das ist einfach das, worauf wir so ein bisschen aufmerksam machen wollen, dass es manchmal doch komplizierter ist, als es scheint sozusagen, man aber häufig trotzdem irgendwie Antworten darauf finden kann und dass es halt eben nicht so ist, dass wir, wie in dem Szenario von dem Kommentar gesprochen, so ist, dass wir irgendwie da in einem theoretischen Szenario sitzen und sich nichts verändert, wenn wir die Belastung nicht verändern, sondern dass sich eben die Faktoren außenrum verändern und da eben nicht nur die Regenerationsfähigkeit, sondern, ne, wir haben es auch angesprochen, Untergrund, Schuhwahl, diverseste Faktoren, die eben am Ende allesamt die Belastung, die an der Sehne bzw. unserem Körper insgesamt ankommt, aber bei uns an der Sehne beeinflussen.
Ja. Naja, es ist, also, um da auch noch ein abschließendes Wort zu verlieren. Es wird halt natürlich gerade via Social Media versucht, irgendwie kausal einen Zusammenhang aufzustellen. Das ist ja jetzt hier auch passiert. Es wurde ein Szenario aufgemacht und dadurch versucht irgendwie, sich kausal herzuleiten, warum das eine oder warum das dann schlussendlich auf jeden Fall nur durch Entlastung hergestellt werden kann, wenn es ein Problem gibt. Oder die in Frage gestellt, dass es überhaupt ein Problem gibt, weil es kann ja nur kausal sein. So, sobald ein Problem so komplex erscheint, fallen wir Menschen gerne dahin, dass es ja, wenn es keinen kausalen Zusammenhang mehr gibt, dann sind wir entweder erklärungslos oder basteln uns irgendwie einen kausalen Zusammenhang zusammen, der stimmen muss, weil anders geht's nicht. Das ist viele, und das habt ihr vielleicht jetzt in dieser Folge auch mitbekommen, dass es sozusagen auch Wahrscheinlichkeiten durch die Hintertür sind, die da stattfinden. Und ich meine, die Kohorte, mit der wir jetzt hier sprechen, auch innerhalb des Podcasts, ihr seid ja schon ein sehr kleiner Teil von den Menschen, die sich in ihrem Sport bewegen. Das heißt, wir reden ja, ich glaube, du hast es ja vorhin gesagt, ne, ein Fünftel von den Personen, die überhaupt pathologische Sehnen geben. Das sind ja auch keine 100% von den Leuten, die jetzt beispielsweise laufen, sondern es wird auch nur ein Teil davon sein, die pathologisches Sehnengewebe haben. Und von dem Teil, von diesen 100%, sind dann ja nochmal so 20%, die überhaupt erst Schmerzen entwickeln. Also wir sprechen natürlich über eine absolut große Zahl auf der Welt, aber wir sprechen über eine relativ kleine Zahl insgesamt. Das bedeutet, dass viele Dinge ja auch so funktionieren, offensichtlich bei Leuten, die trotzdem wild steigern oder zwischendurch verletzt oder krank waren oder nicht gut schlafen und brutal steigern, und es funktioniert alles. So, und bei dir, der du vielleicht vernünftig gesteigert hast, aber eventuell auch noch eine genetische Komponente dazu kommt, viele eben Wahrscheinlichkeiten, die zusammenspielen und einen großen Risikofaktor ergeben oder viele verschiedene Risikofaktoren ergeben, wo sich dann die Wahrscheinlichkeit aufsummiert, dass es dann halt genau dazu führt, dass man dann Schmerzen hat. Und das ist halt eher kein kausaler Zusammenhang, sondern eine Korrelation, die man leider, und das ist halt genau das Problem in Anführungsstrichen in unserem Berufsfeld, dass wir das eher immer retrospektiv nur analysieren können und zurückrechnen können und dann versuchen sozusagen das Beste aus der jetzigen Situation zu machen, dass wir niemandem sagen können, ey, du bekommst jetzt in 2,7 Jahren bekommst du Schmerzen in Höhe von 4, weil du 1 Kilometer zu lange gelaufen bist. Das wird nicht stattfinden. Jeder, der euch das erzählt, lügt.
Ja, und deswegen ist ja uns auch so wichtig und mir auch in der Schmerzanalyse so wichtig, eben an den Stellen, wo wir irgendwas relativ eindeutig erklären können, entweder aus der aktuellen Studienlage oder eben auch im Zusammenhang mit unseren Erfahrungswerten, dass ich das dann eben auch so formuliere, aber auch an anderen Stellen, wenn es nicht klar ist, ich das eben auch so offen sagen kann. Weil ich finde, es gibt nichts Frustrierendes, als gerade als Schmerzpatient, wenn man von jemandem hört, das ist definitiv das und das und das kommt von dem und dem her und man konzentriert sich darauf oder versucht, dieses Problem dann zu lösen und es funktioniert nicht und das macht man dann noch 3-4 Mal und irgendwann ist man so frustriert, dass man dann sagt, boah, ich scheiß drauf, ich höre meinen Sport auf oder ich mache was auch immer. Ne? Also ich finde, das ist ganz furchtbar. Und du hast es richtig gesagt, ne? Also manchmal ist es sehr, sehr schwer, das irgendwie zu erklären, und das wird dann eben auch häufig genutzt, dass dann irgendwelche Erklärungen sich aus dem Arsch gezogen werden, auf gut Deutsch gesagt, die dann dazu dienen, irgendwie, ja, das Thema irgendwie erklärbarer zu machen und sich dann aber eben auf einen einzigen Aspekt, auf einen Teil irgendwie fokussiert wird. Auch wieder einfach nochmal Beispiel aus dem Gespräch gestern, aus der Schmerzanalyse, was ich hatte, wo ein Physio dem besagten Betroffenen mit Achillessehnenschmerzen gesagt hat, dass die Achillessehnenschmerzen kommen durch eine Blockade am Rücken, die dann verhindert, dass genug Nährstoffe an der Achillessehne ankommen. Und die Leute, wenn man die physiologischen Prozesse im Körper nicht so im Detail kennt, dann verlässt man sich natürlich darauf. Und ich hoffe, ihr, die zuhört und uns vielleicht auch schon ein bisschen häufiger zugehört haben, wisst, dass das absoluter, völliger Bullshit ist. Ich habe es nicht so hart formuliert der Person gegenüber. Ich frage dann immer sehr, sehr, also ich muss mich innerlich extrem zusammenreißen, als ich das gehört habe. Ich frage dann trotzdem immer, möchtest du meine ehrliche Meinung dazu hören, was das angeht? Weil ich möchte jetzt natürlich auch nicht irgendwie, dass eine Person, die vielleicht eben genau diesem Physio sehr, sehr viel Bedeutung zumisst oder sehr, sehr viel auf die Meinung von diesem Physio gibt und ich dann ankomme und da so reinbrettere wie ein Panzer und sage, das ist völliger Quatsch, das erzählt er für den Müll, dann baut man nicht unbedingt eine Allianz auf. Aber ich musste mich sehr zusammenreißen und habe das dann eben auch gesagt, dass das halt eben nicht plausibel ist. Und da müssen wir einfach sehr, sehr, sehr stark aufpassen, dass wir da nicht irgendwelche einzelnen Gründe finden. Wir hatten ja jetzt die Woche auch, letzte Woche hatte ich auch die Unterhaltung mit einer, die gesagt hat, Thema ganzheitlich, man muss ja sich ja den Körper ganzheitlich angucken, um die Ursache zu finden. Vielleicht machen wir da auch nochmal irgendwie eine Podcast-Folge Ursachen versus symptomorientierte Therapie quasi, wo dann gesagt wurde, die Schmerzen können ja auch daher kommen, dass man am Kiefer irgendwie was hat, dass sich da ein Zahn entzündet hat und dass man den rausoperieren muss. Und bei ihr war das,
ist das
der
jetzt
Faktor,
eigentlich
der dazu,
wieder da? Dass ich dachte, das hätten wir vor 10 Jahren irgendwann eliminiert.
Das war nie weg, würde ich mal sagen. Und das sind Szenarien, die haben wir auch erlebt, ne, von Klienten. Mein allererster Patellasehnen-Klient hat das, dem wurde das auch gesagt, der hat auch eine OP gehabt. Hat natürlich absolut gar nichts gebracht. Und das natürlich immer da unter der Prämisse, dass das für Entzündung, also die Entzündung im Kiefer für Entzündung anderswo im Körper sorgen kann. Dafür gibt es absolut keine plausible Grundlage. Und deswegen ist uns ja eben auch so wichtig, dass wir irgendwie zumindest eine Theorie aufstellen können, wo es einem, weshalb es einen Zusammenhang geben kann. Wenn die aber quasi also den physiologischen Prozessen, die im Körper einfach so stattfinden, nicht standhalten kann, dann ist das Murks. Und Leute stürzen sich da drauf. Und am Ende kommt dann eben sowas bei raus, dass die Leute dann sich dann den Kiefer operieren lassen, weil sie denken, dass sie ihre Achillessehnenschmerzen dadurch loswerden.
Ich denke, kann man relativ schnell abkürzen. Ich habe das gestern in unseren Calls auch gesagt, dass wir nur über Wahrscheinlichkeiten sprechen, wenn es eben über so etwas Komplexes geht. Es sei denn, ich kloppe dir mit dem Hammer auf deinen Finger und dein Finger tut danach weh. Nur dann können wir eine kausale Aussage darüber treffen, dass der Hammer zu 99% die Ursache dessen ist, dass dein Finger jetzt wehtut. Alles andere ist Hanebüchen. Also das Szenario kann man natürlich weiterspinnen. Ne? Wenn du irgendwo gegen rennst und den Ellenbogen stößt und der Ellenbogen tut danach weh, dann wird auch das die Ursache dafür sein. Das ist kausal. Alles andere sind Wahrscheinlichkeiten, die dann dementsprechend runtergerechnet werden. Immer wenn irgendjemand über solche komplexen Dinge wie, das müssen nicht mal Sehnenschmerzen sein, das können auch unspezifische Rückenschmerzen sein, das können Schulterschmerzen sein, das können alles, was halt, wie gesagt, nicht auf eine wirkliche traumatische Begegnung mit irgendeiner Force zurückzuführen ist, damit meine ich nicht die von Star Wars, da ist es halt einfach Bullshit, wenn die Leute erzählen, dass das auf jeden Fall daherkommen soll. Das ist einfach nicht so. Das können sie nämlich einfach nicht sagen, weil dazu ist die Sache an sich zu komplex. Aber das Schöne daran ist ja, so wie Nils gerade sagte, in der Regel finden wir Erklärungen, warum es so sein könnte. Ja, wenn man ein bisschen weiter gräbt, wenn man die richtigen Fragen stellt. Das ist ja investigativ quasi, wie man dann eben mit Klienten sprechen muss, um herauszufinden, welche Erklärung es dafür geben könnte. Wir haben nicht für alles Erklärungen. Wenn auch Klienten bei uns nachfragen, ich habe jetzt auf einmal, gestern das und das und das gemacht und jetzt tut das und das und das weh. Da sitze ich da auch manchmal wie so ein Schwein vorm Kühlschrank und sage, ja, ganz ehrlich gesagt, ich kann es dir nicht erklären. Ich versuche den Leuten dann eher beizubringen, sich erstmal zu beruhigen, nicht zu stark auf solche Einmalvorkommnisse zu fokussieren. Wir haben das ja gemonitort, das heißt, es steht schon irgendwo fest. Wir haben das verankert. Wir können uns im Notfall nochmal darauf beziehen, wenn es häufiger vorkommt. Ja, also doppelte Buchführung ist quasi in unserem Verständnis von den Maßnahmen, die wir treffen, ein sehr, sehr wichtiges Tool, dass wir sagen können, okay, wir haben das hier, wir wissen im Zweifel, dass wir uns darauf beziehen können, wenn es nochmal vorkommt. Ansonsten war es dann da und es ist wieder weg, weil wir es nicht erklären können.
Ja, jetzt haben wir ganz viel insgesamt darüber gesprochen, wo die Schmerzen herkommen, beziehungsweise wie sie entstehen quasi, warum sie entstehen. Und das Wichtigste daran ist aber eigentlich, das ist ja nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil im Endeffekt. Also natürlich wollen wir verstehen, wo das Ganze herkommt und damit wir diese Fehler in der Zukunft nicht wieder machen, wenn es denn offensichtliche Fehler sind. Aber wenn das so klein ist, dass wir tatsächlich gar nicht jetzt irgendwie irgendwas Offensichtliches finden, wie ich habe spontan aus dem Nichts raus angefangen, einen Triathlon zu machen. Grüße gehen raus an einen Klienten von uns, zusätzlich zum Fußballtraining, wo relativ eindeutig ist, dass die Schmerzen davon dann kommen, weil einfach die Belastung 150% gestiegen ist auf einmal, dann können wir es manchmal nicht sagen, aber das Wichtige ist ja doch, was wir daraus machen, nämlich, dass wir trotzdem, egal ob wir die Ursache in Anführungszeichen ausmachen können oder nicht, dass wir am Ende wissen, es ist im Moment ein Problem zwischen, ein Missverhältnis zwischen Belastbarkeit und Belastung und dass wir daran was machen können, weil wir die Belastbarkeit erhöhen können durch verbesserte Regenerationsmaßnahmen, durch vor allem Sehnentraining, durch sinnvolles Belastungsmanagement und dann eben langsam die Sehne wieder auftrainieren können und das das Essentiellste ist. Dann kann man über alle anderen Sachen noch sprechen. Wir haben ja auch schon häufig genug im Podcast über Risikofaktoren gesprochen, ne? Und Risikofaktoren waren ja heute auch wieder Thema. Pathologie der Sehne, also verändertes Sehnengewebe, Regenerationsmaßnahmen, plötzlicher Anstieg der Belastung und so weiter. Und diese ganzen anatomischen Sachen, die da vielleicht noch mit reinspielen können, wie Sprunggelenk eingeschränkt oder Hüfte oder sonst was. Das sind alles Sachen, an denen kann man überall zusätzlich arbeiten. Das Wichtigste ist aber, dass wir an der Sehne anfangen, diese belastbarer zu machen. Das ist das, was wir 100% beeinflussen können, wo wir wissen, dass es auf jeden Fall den größten Impact hat. Und danach können diese ganzen anderen Sachen auch noch mit adressiert werden, die in unterschiedlicher Gewichtung und unbekannter Gewichtung vor allem eine Rolle spielen. Deswegen sind wir so große Proponents, Propaganten, das ist ein schönes Wort, Befürworter. Für Worter. Davon eben die Sehne zu trainieren und nicht sich auf irgendwelche anderen Faktoren zu stürzen, die potenziell ein Problem sein könnten, aber wo wir es nicht sicher wissen. Punkt. So. Das war's. Kommentare hat es leider nicht wirklich gegeben, auf die wir hätten am Anfang eingehen können. Trotzdem nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen habt zu den einzelnen Podcast-Folgen, schreibt super, super gerne was dazu. Schreibt eure Fragen da rein. Wir freuen uns immer, wenn was Gescheites kommt, dann können wir das sehr, sehr gerne am Anfang der Folge beantworten. Beziehungsweise vielleicht doch einer kam zu unserer Folge 22, muss ich gerade tatsächlich nochmal reinhören. Dann,
schon 12 Mark her, ey.
Das ist schon sehr lange her, ja. Aber Person war offensichtlich nicht so happy mit dem Podcast. Und hat geschrieben, boah, war das bei Minute 4 unsympathisch, werde nicht weiterhören. Ja, das ist vollkommen okay für uns. Wir müssen nicht für jeden sympathisch sein. Mit manchen Leuten ist man grün, mit manchen nicht. Wenn dir das nicht taugt, dann, also offensichtlich hörst du jetzt sowieso nicht mehr zu. dann ist das so.
Welche Folge war das denn? Ich weiß nicht, aus dem Kopf.
22 über Heilung der Sehne. Ich höre gleich mal rein, mal gucken, wie unsympathisch wir da waren.
Ja.
Ja. Aber das ist vollkommen okay.
Das Schöne ist ja, wenn man uns persönlich trifft, wir sind noch unsympathischer.
Ja, schön gesagt, ne? Das bezieht sich natürlich nur auf Lasse, auf mich nicht. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Und
sogenannte Ekelpakete. Ja.
Ekelhaft. Ja, Tschüsschen, bis denn.
Tschüss.